Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Heiland. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie schon einmal beim Renovieren oder Einrichten vorgefertigte Produkte gekauft, die man zu Hause dann noch zu Ende montiert? Dann kennen Sie die mitgelieferten Bauanleitungen, die entweder ganz ohne Worte mit teils unübersichtlichen Skizzen auskommen oder deren Text fehlerhaft und unverständlich ist, so als sei er mit einem Computerprogramm aus dem Chinesischen übersetzt. Ich persönlich neige dazu, nach einem oberflächlichen Blick auf die Anleitung mich auf meine männliche Intuition zu verlassen und die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Das führt nicht immer zum gewünschten Ergebnis, aber ziemlich oft zu berechtigterweise spöttischen Kommentaren meiner Frau. Die zweifelt nämlich, wie wohl die meisten Ehefrauen, an der Existenz männlicher Intuition, zumindest bei mir. Gute Anleitungen sind wertvoll. Allerdings muss man sich auch mit ihnen befassen. Wenn es uns zu aufwendig und kompliziert wird, dann neigen wir dazu, einfache Lösungen und Antworten zu suchen. Wir nehmen Abkürzungen. Das gilt im Alltag ebenso wie bei gewichtigen Fragen des Lebens. Nicht umsonst haben im politischen Bereich weltweit gerade diejenigen Zulauf, die einfache Lösungen für komplexe Probleme propagieren. Sie verschweigen, dass es nicht immer nur gut und böse, richtig und falsch gibt, sondern manchmal nur ein nicht ganz so falsch. Die Sehnsucht nach einfachen Antworten ist weder ein Zeichen von Dummheit noch von Bequemlichkeit. Man möchte manchmal einfach nur leben, ohne erst ein unverständliches Handbuch durchzuarbeiten. Es ist daher den Menschen nicht zu verübeln, dass sie sich einfache Antworten erhoffen. Zu kritisieren aber sind diejenigen, die dies für ihre eigenen Interessen und Ziele ausnutzen, ganz gleich welcher ideologischer Couleur. Die Sehnsucht nach einfachen Lösungen, die gibt es auch bei uns Christen. Wir wollen ja das Richtige tun, weil wir Gott lieben und Jesus nachfolgen möchten. Und wir nehmen dann die Bibel in die Hand und legen los. Dabei verwechseln wir aber manchmal unsere eigene Überzeugung mit dem Willen Gottes. Und dann bekämpfen wir jeden, der die Dinge anders sieht. In solch eine Situation hinein richtet der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom die folgenden Worte. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 14, die Verse 17 bis 19. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Herr, du gibst uns dieses Wort und öffne du bitte unsere Herzen und unser Leben für dein Reden. Amen. In der Weltstadt Rom wurden Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen Christen und prallten nun mit ihren verschiedenen Prägungen aufeinander. Da waren nicht nur Christen jüdischer und heidnischer Herkunft, auch im Judentum selbst gab es ja Lager, die sich in ihrem Verständnis wahrer Frömmigkeit und Schriftauslegung hart bekämpften. Und bei den Christen griechischer und römischer Herkunft fanden sich so unterschiedliche Prägungen wie totale Askese auf der einen und Hedonismus auf der anderen Seite oder philosophisches Durchdringen dieser Welt gegenüber primitiver Vielgötterei. Kein Wunder also, dass Menschen mit derart verschiedenen Wurzeln Mühe haben miteinander, auch im Glauben an Jesus. Die Bekehrung tilgt ja nicht alle Einflüsse und Prägungen vergangener Jahrzehnte. Die Christen in Rom stritten darüber, was man essen und trinken durfte und ob bestimmte Tage besonders zu beachten waren. Das erscheint uns im Abstand vielleicht lächerlich. Aber Vorsicht! Es ging in der Auseinandersetzung nicht um persönliche Vorlieben, sondern es ging um die Frage nach der richtigen Auslegung der Schrift und der richtigen Glaubenspraxis. Und zwar nicht auf dem Niveau, ob im Gottesdienst Orgel oder Schlagzeug gespielt wird. Auch darüber könnten wir in St. Martini ja schon trefflich streiten. Es ging um Fragen, die tiefer gingen. Um einmal Beispiele aus unserem Gemeindeleben zu wählen, um Fragen wie: Wird beim Abendmahl Wein oder Traubensaft gereicht? Welche Formulierung des Glaubensbekenntnisses ist richtig? Darf eine Frau von der Kanzel predigen? Und so weiter. Es ging also um Fragen, die in den Kern des damaligen Glaubensverständnisses beider Seiten gingen. Und darüber könnten wir uns in Martini mit Bibelworten gewappnet heftig zerzanken. Und so war es auch bei den Römern. Darum lohnt es sich zu bedenken, was Paulus den Römern rät und warum. Ich empfehle dabei sehr, dass man zu Hause einmal die Kapitel 14, Vers 1 bis 15, Vers 13 im Zusammenhang liest, um den Überblick zu bekommen. Ich möchte in drei Punkten uns diesen Text nähern. Das erste ist: Das Reich Gottes ist nicht. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, schreibt Paulus. Der Streit darüber, ob man Fleisch essen und Wein trinken durfte, führte dazu, dass die Christen in Rom nicht mehr miteinander das Liebesmahl feiern konnten. Dabei war doch dies Liebesmahl eines der Kernkennzeichen der Christen. Es war Ausdruck von Einheit, Erinnerung an die Gemeinschaft, die Jesus mit seinen Jüngern hatte, und wurde in Verbindung mit dem Abendmahl gefeiert. Genau diese Einheit war jetzt zerbrochen. Warum? Worin bestand der Konflikt? Nun, Fleisch war damals oft nur in Verbindung mit einem Opfergeschehen verfügbar. Einige Christen fürchteten, sich geistlich zu verunreinigen, wenn sie Fleisch aßen, das zuvor den Götzen geopfert war. Für Christen jüdischer Abstammung war zudem wichtig, dass Fleisch koscher, also kultisch korrekt, geschlachtet wurde. Und hatte nicht das Apostelkonzil in Jerusalem nur wenige Jahre zuvor auch das Beachten grundlegender Nahrungsvorschriften selbst für die heidenchristlichen Gemeinden noch bestätigt? Auch vom Wein wurde oftmals die erste Portion eines Fasses den Göttern zum Opfer ausgegossen. Es ging also den Christen, die auf Fleisch und Wein verzichteten, nicht um ein Gesundheitsideal, sondern es ging um eine zutiefst geistliche Frage, die den Kern ihrer Jesusnachfolge berührte. Diejenigen, die damit keine Mühe hatten, waren überzeugt davon, dass Jesus jede Speise für rein erklärt hatte und dass sie deshalb in großer Freiheit alles genießen durften. Beide Seiten hatten für ihre Position gute, schriftgemäße Gründe. Und beide Gruppen hatten schon ihren Titel weg. Die Fleischesser werden von Paulus hier die Starken genannt. Die anderen die Schwachen. Woher diese Einteilung und Bezeichnung kommt, bleibt offen. Es ist aber charakteristisch, dass wir Menschen unsere jeweilige Position nicht nur vertreten, sondern uns damit auch in einer Rangordnung verorten. Und zwar in der Regel über den anderen. Die Schwachen, davon bin ich überzeugt, werden sich vermutlich nicht selbst als schwach bezeichnet haben, sondern eher als fromm oder geheiligt. Wenn wir etwas praktizieren, das uns von anderen abgrenzt, dann begründen wir das meist positiv. Ganz gleich, wie merkwürdig unsere Position auch sein mag. Inhaltlich steht Paulus den Starken nahe. Das macht er in Kapitel 14 deutlich. Dennoch kommt er ganz klar zur Aussage, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Also obwohl er seine Position hat, besteht er nicht auf seiner Position, sondern guckt weiter. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Warum? Kurz gesagt, weil das Reich Gottes eben Reich Gottes ist. Nicht etwas, das wir mit unseren Mitteln und Methoden machen können. Wie fromm und gut gemeint diese auch sein mögen. Wo wir als Menschen Gottes Reich aufrichten wollen, wird das immer, früher oder später, ins Gegenteil umschlagen. So wie hier in Rom, wo die Starken die Schwachen verachtet und die Schwachen die Starken verurteilt haben und die Gemeinschaft zerbrach. In dem Moment aber, wo wir in unseren Herzen unser Gegenüber herabsetzen, da verlassen wir, was Jesus uns unmissverständlich geboten hat, die Liebe. Wir haben es in der Evangeliumslesung gehört. Demut und Liebe sind Kerncharakteristika der Nachfolge Jesu. Wo wir die verlassen, ist gegenseitige Unterdrückung, Benachteiligung und Ausgrenzung nicht fern. Und diesem Automatismus können auch wir Christen uns nicht entziehen. Denken wir nur in der Geschichte der Reformation an den Genfer Gottesstaat. Oder denken wir an nicht selten von Besserwisserei und Unfreiheit geprägte und belastete Atmosphären in unseren Gemeinden. Dabei ist es doch alles wohlmeinend motiviert. Wir wollen ja das Gute bauen. Doch wenn wir versuchen, mit eigenen Mitteln das Reich Gottes oder sonst irgendein ideales Reich zu bauen, dann vergessen wir, dass wir gefallene Menschen in einer gefallenen Schöpfung sind. Und genau daran scheitern alle menschlichen Versuche, ein ideales Reich zu bauen. Sei es das islamische Kalifat, sei es eine christliche Gesellschaft oder Gemeinschaft, seien es humanistische Utopien, sozialistische oder ökologische Ideale, sei es auch nur die perfekte Gemeinde. Jesus ist nicht dafür ans Kreuz gegangen, um unserer Eitelkeit zu dienen, sondern um uns von unseren eigenen Wegen zu erlösen. Das Zweite, das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes ist, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Diese Aufzählung mag uns überraschen. Wo bleibt die Liebe? Was ist mit der Heiligung? Warum wählt Paulus gerade diese Begriffe? Paulus knüpft mit dieser Auswahl an die Messias-Verheißung des Alten Bundes an. Dort tauchen Gerechtigkeit, Friede und Freude immer wieder als Dreiklang auf, als Dreiklang des Heilshandelns Gottes durch die Zeiten. Und um dies zu verstehen, müssen wir lernen, umzudenken. Während wir bei Gerechtigkeit an das Erfüllen von Vorschriften, an Recht und Ordnung oder an Gleichbehandlung denken, ist Gerechtigkeit in der Bibel kein juristisches Prinzip, sondern es ist ein Wesens- und ein Beziehungsbegriff. Sie beschreibt nämlich zuerst das Wesen Gottes und dann die geheilte Beziehung des Menschen zu Gott und der Menschen zueinander. Gottes Gerechtigkeit meint, dass er die Quelle des Rechtes ist, dass er alles wohlordnet, dass er aller Falschheit und Bosheit wehrt und dass er jedem das zuteilt, was ihm zum Guten dient. Und dabei geht seine Gerechtigkeit weit über das Belohnen von Gutem oder Vergelten von Bösem hinaus. Darum betet Daniel im vollen Wissen um das verdiente Gerichtshandeln Gottes. Darum betet Daniel: Herr, lass doch um deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden. In Gottes Gerechtigkeit ist seine Gnade immer inbegriffen. Und daher ist es anmaßend, wenn wir mit unserer begrenzten Perspektive meinen, Gott vorhalten zu können, wo er unserer Meinung nach ungerecht ist. Ausgehend von dieser Gerechtigkeit Gottes besteht die Gerechtigkeit des Menschen dann auch nicht im Erfüllen einer Punktliste. Jesus sagt in der Bergpredigt: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Im Erfüllen von Punktlisten waren die Pharisäer gut. Dennoch bezeichnet Paulus, der ehemalige Pharisäer, dies alles vor Gott als Dreck und führt im Römerbrief aus, dass die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, uns einzig als Gabe Gottes zukommt. Das Halten der Gebote ist nicht Ursache, sondern Folge der Gerechtigkeit. Gerecht, also von Gott angenommen und ihm wohlgefällig, sind wir allein durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi, auf das wir uns ja nichts einbilden. Ähnliches gilt für den Frieden. Im Alten Testament meint Frieden, Shalom, die umfassende Wiederherstellung der Verhältnisse zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Schöpfung. Und das ist untrennbar verbunden mit Gerechtigkeit. Deshalb sagt Jesaja in Kapitel 32, das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Und diesen Frieden sieht er im Leiden des Gottesknechtes erfüllt, wenn er schreibt, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und im Psalm 85, Vers 11, heißt es über die Zeit der Zuwendung Gottes zu seinem Volk, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Der Friede, von dem die Schrift spricht, wird nicht auf diplomatischem Parkett und durch menschliche Bemühungen geschaffen, so wichtig die in dieser Welt auch sind. Aber er entsteht dadurch, dass wir Frieden haben mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, wie Paulus im Römer 5, Vers 1 schreibt, und dass sich daraus das Miteinander der Menschen neu gestaltet. Darum schreibt Paulus, Christus ist unser Friede. Und auch die Freude als dritter Begriff gehört im Alten Testament zur verheißenen Wiederherstellung der Gottesherrschaft. Der Psalm 96 jubelt, der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist, das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Wald vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Und wieder Jesaja schreibt, ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen, weil Gott sein Volk heilt. Das Heilshandeln Gottes in unserem Leben malt uns die Freude ins Herz und aufs Gesicht. Darum schreibt Paulus, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Im Heiligen Geist. Es ist das, was Gott in uns bewirkt. In jedem Einzelnen, ebenso wie bei uns als Gemeinde. Wo wir versuchen, Gottes Werk durch eigene Tricks und Mittel zu ersetzen oder zumindest zu optimieren, da wird es im besten Fall in die Hose gehen und im schlimmsten Fall ein Vorgeschmack auf die Hölle werden. Das Dritte. Das Reich Gottes wird und wirkt. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So schreibt Paulus und zeigt damit, wie Gottes Reich unter uns spürbar wird. Wer darin Christus dient. Im Griechischen kann dieses darin entweder bezogen werden auf Gerechtigkeit, Friede und Freude oder aber auf den Heiligen Geist. Grammatikalisch ist beides möglich und dann würde es heißen, wer in ihm, wer im Heiligen Geist Christus dient. Es geht um ein Leben, das in der Gegenwart und unter der Leitung des lebendigen Gottes geführt wird. Paulus zeigt in Römer 8, dass Gottes Kindschaft und das Innewohnen und Leiten des Heiligen Geistes untrennbar zusammengehören. Das heißt, dass wir im Alltag still werden vor Gott, dass wir auf ihn hören, dass wir sein Wort lesen, dass wir immer wieder den Aufblick auf ihn suchen und nach seinem Willen in den Alltäglichkeiten des Lebens fragen. Er ist da, liebe Geschwister. Und er wirkt und spricht in uns. Oftmals aber leise. Und wenn wir ständig ein Gedudel im Ohr oder einen Bildschirm vor den Augen haben, wenn wir ständig unseren eigenen Gedanken und Interessen nachgehen oder eigene Aktivitäten betreiben, dann werden wir ihn verpassen. Wenn wir ihn aber hören, dann können wir lernen, was es heißt, in ihm Christus zu dienen. Denn dazu sind wir berufen, dass der Wille Gottes sich in und mit unserem Leben verwirklicht, in der Ausrichtung auf Jesus und im Dienst für ihn. Nun meint Dienst für ihn nicht, dass wir unablässig arbeiten und nie zur Ruhe kommen, sondern in Kapitel 6 und 7 des Römerbriefes zeigt Paulus, dass wir Menschen entweder der Sünde, das heißt der Herrschaft des Bösen in uns, zur Verfügung stehen oder aber im bewussten Herrschaftswechsel uns Jesus hingeben als Diener der Gerechtigkeit. Es geht um diese grundlegende Herzens- und Lebensausrichtung. Und wo die sich vollzieht, wird Gott daran Freude haben und die Menschen um uns herum werden es als etwas Gutes wahrnehmen. In dieser Ausrichtung wird sich auch die Beziehung zum Nächsten neu ordnen. Paulus sagt: So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Will ich in der Begegnung mit dem anderen meine Vorstellungen, meine Pläne, meine Ziele durchsetzen? Oder frage ich danach, wo der andere gerade steht, warum er so denkt und so ist? Und so handelt, was er eigentlich gerade braucht. Jesus hat uns nicht angenommen, nachdem wir uns bekehrt und geändert haben. Er hat uns angenommen und gedient, wie wir sind, und hat uns damit verändert. Wo wir meinen, unser Nächster müsse sich ändern, das mag ja sein, wollen wir ihm im Gebet und im Handeln mit dem dienen, was ihm gut tut. Und wollen dann erwarten, dass Jesus in ihm und in uns Reich Gottes werden und wachsen lässt. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Amen.